Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Bevor wir beginnen, wollen wir noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns jetzt auch diesen Nachmittag schenkst, an dem wir miteinander dein Wort studieren und erforschen dürfen. Wir bitten dich um deine Gnade, deinen Segen, deine Hilfe und auch, dass du uns beistehst, dass wir dein Wort auch auf unser persönliches Leben übertragen können. Mach, dass auch dieser Nachmittag in unserem Leben Frucht bringt. Zu deiner Ehre. Amen. Ich möchte alle herzlich begrüßen, die neu zu uns gestoßen sind heute Nachmittag. Seit Jahrzehnten machen wir das ja so an den Bibelstudientagen, dass wir normalerweise ein in sich geschlossenes Thema haben am Morgen und auch wieder am Nachmittag. Es gibt so viele Gründe, dass man nur einen halben Tag kommen kann und so ist das eben möglich. Jetzt heute wollen wir das Buch Daniel abschließen und gehen durch Kapitel 12 durch. Wir haben ja gesehen, das Buch Daniel ist so aufgebaut, dass eigentlich jedes Kapitel in sich geschlossen ist. Kapitel 1 war in sich geschlossen, der Bericht, wie Daniel und seine Freunde nach Babylon kamen, dort 6 Semester an der Schule studieren mussten in Babylon. Also in der Bibelstadt steht 3 Jahre, aber das ist ja das Gleiche. Und schließlich zur Prüfung, zur Endprüfung zugelassen wurden, die sie als Beste von ganz Babylon abschlossen. Kapitel 2 ist wieder völlig in sich geschlossen. Diese Erzählung, wie Nebukadnezar einen Traum hatte von einem furchtbaren Standbild, das ein prophetischer Traum war und nur Daniel konnte den Traum deuten. Kapitel 3 ist dann wieder ganz in sich geschlossen. Das ist diese Erzählung, als Nebukadnezar ein goldenes Standbild baute als Zentrum des Götzendienstes. Aber die 3 Freunde Daniels haben ihm da widerstanden, wurden in den Feuerofen geworfen, aber der Herr hat sie wunderbar daraus gerettet. Nun, das ist in sich geschlossen, dann kommt Kapitel 4. Das ist diese Erzählung von Nebukadnezars Traum von einem riesigen Baum, der umgehauen wurde. Und zwar für 7 Jahre war er quasi blockiert. Und nur Daniel konnte diesen Traum deuten in Bezug auf Nebukadnezar, der dann 7 Jahre wahnsinnig wurde, aber danach wieder in das Königtum eingesetzt wurde. In sich geschlossen, dann kommt Kapitel 5. Das ist diese Erzählung von der letzten Party Belsazars und der Schrift an der Wand. Nur Daniel konnte die Schrift deuten und erklären, jetzt ist Schluss mit Babylon. Jetzt kommen die Perser und Meder an die Macht. Und dann kommt Kapitel 6, aber das ist auch in sich geschlossen. Der Unterkönig von Kyros, Darius der Meder, bekommt Babylonien als seine Provinz. Und da wurde unter seiner Regierung verboten, während 30 Tagen durfte man nicht beten zu Gott, sondern durfte nur vom König etwas erbitten. Aber Daniel stellt sich dagegen, kommt auf diese Weise in die Löwengrube, aber Gott rettet ihn wunderbar daraus. Aber es ist in sich geschlossen. Und dann kommt Kapitel 7. Das ist dieser Traum mit den vier Tieren aus dem Weltmeer. Und das wird hier im Kapitel selber gedeutet. Diese vier Tiere bedeuten vier Weltreiche, die nacheinander aufstehen werden, bis dann schließlich ganz am Ende der Menschensohn, der Messias, auf den Wolken des Himmels kommen wird, um sein Reich aufzurichten. Das messianische Friedensreich. Kapitel 7 ist in sich geschlossen. Und dann kommt Kapitel 8. Dort hatten wir diesen Traum vom Ziegenbock und vom Widder. Und in diesem Kapitel wird das auch gedeutet. Der Ziegenbock bedeutet das griechische Weltreich und der Widder das medopersische Weltreich, das durch Griechenland zu Fall gebracht werden sollte. Aber es wird dann erklärt, dass diese Prophetie noch weitergeht bis in die Endzeit, denn aus dem Reich von Griechenland sollte ein Reich entstehen, das am Ende der Tage, in der Endzeit, noch eine ganz große Rolle spielen würde. Das ist der König des Nordens, das Großsyrische Reich, das aus dem griechischen Weltreich von Alexander dem Großen hervorgekommen war. Das sollte in der Endzeit nochmals eine ganz bedeutende Rolle spielen. Aber so ist Kapitel 8 auch in sich geschlossen. Ebenfalls Kapitel 9, das ist dieses Kapitel, in dem Daniel das Buch Jeremia studiert. Und er beschäftigt sich mit dieser Prophetie in Kapitel 25 und 29, dass die Weltherrschaft von Babel 70 Jahre dauern soll. Und das war genau am Ende dieser 70 Jahre, Daniel 9, im ersten Jahr von Darius, dem Unterkönig von Kyros. Da waren die 70 Jahre zu Ende gekommen. Übrigens interessant, das innerbiblisch im Alten Testament, das Buch Daniel, nimmt das Buch Jeremia auf. Das gibt es sehr oft innerhalb des Alten Testamentes, dass Bezüge im Alten Testament auf das Alte Testament genommen wird. Genauso wie es viele Bezüge gibt im Neuen Testament auf das Alte Testament, nicht wahr? Hunderte. Ja, und dann wird in diesem Kapitel Daniel erklärt, das hat sich erfüllt, diese 70 Jahre. Aber jetzt kommt noch eine Prophetie von 70 mal 7 Jahren. Das ist diese großartige Prophetie der Jahrwochen. Und da wird erklärt, wie 69 Jahrwochen, die beziehen sich bis auf das erste Kommen des Messias, als leidender Messias, der ausgerottet werden wird. Das hat sich alles genau erfüllt. Wir haben gesehen, exakt auf den Tag genau hat sich das erfüllt. Die prophetischen Jahre sind immer Jahre von 360 Tagen und diese 69 Jahrwochen haben sich also erfüllt mit 69 mal 7 mal 360 Tagen. Das ist 173.880 Tage. Und da kam der Herr Jesus als Fürst an Palmsonntag, an diesem Tag nach Jerusalem. Und danach sollte er aber getötet werden. Und die Stadt Jerusalem sollte dann in der Folge zerstört werden und auch der Tempel, was dann im Jahr 70 geschehen ist. Und dann wird gesagt, und dann gibt es Krieg und Verwüstung über Jerusalem bis in die Endzeit. Und dann in der Endzeit wird der kommende Fürst des endzeitlichen römischen Reiches wird mit Israel einen Bund schließen für 7 Jahre. Aber diese 7 Jahre werden zweigeteilt sein, in 3,5 Jahren und nochmals 3,5 Jahren. In der Mitte werden die Opfer in Jerusalem gestoppt werden und dann wird ein furchtbarer Verwüster von Norden hier kommen und alles verwüsten. Das ist wieder ein Hinweis auf diesen König des Nordens, der eben schon in Daniel 8 vorgekommen ist. Das ist der Todfeind in der Endzeit, der Israel überrennen wird am Anfang der großen Drangsalszeit. Aber erst von dem Moment an, wo eben die Opfer im Tempel gestoppt werden, indem der Antichrist, das haben wir damals alles ausführlich behandelt, man kann ja das wieder nachhören, die Aufnahmen von früher, wenn der Antichrist sein Götzenbild auf dem Tempelplatz aufstellen wird. Dann wird als Antwort dieser Verwüster von Norden kommen. Interessant ist ja, das haben wir damals gesehen, der König des Nordens in der erfüllten Prophetie war das immer Großsyrien, von Libanon, Syrien über die Gebiete von teils Türkei, dann Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan, Afghanistan bis nach Pakistan. Alles, was heute islamisch ist und alles, was eben im Visier des IS ist, um das in ein groß islamisches Reich zu vereinen. Und von dort her kommt der Todfeind Nummer 1 gegen Israel. Also, aber so ist Kapitel 9 auch in sich geschlossen. Und dann kommt Kapitel 10. Und die letzten drei Kapitel, die gehören zusammen. 10, 11, 12. Das haben wir gesehen, das ist in sich geschlossen. Eigentlich wäre das gar nicht so schlecht gewesen, als man im Mittelalter die Kapiteleinteilung gemacht hätte. Man hätte da einfach nur ein Kapitel 10 draus gemacht. Aber dann gäbe es ein bisschen viele Verse. Aber so wäre dann ganz klar, ach so, das Buch Daniel besteht eigentlich aus 10 Teilen. Die man sehr klar gegeneinander abgrenzen kann. Und dann fällt einem dann vielleicht auch auf, oh, und diese 10 Teile sind so aufgebaut, dass es einen Fünferblock gibt und nochmals einen Fünferblock. Und wenn man sich dann das noch weiter überlegt, dann sieht man, oh, und diese Fünferblöcke, die spiegeln sich schön. Ja. Zum Beispiel Kapitel 1. Das würde entsprechen im zweiten Fünferblock Kapitel 6. Ja? In Kapitel 1 haben wir den Anfang des babylonischen Weltreiches. In Kapitel 6 haben wir den Anfang des medopersischen Weltreiches. In Daniel 1, da sehen wir, wie Daniel gezwungen wird, unreine Nahrung zu essen. Aber er weigert sich. In Kapitel 6 wird Daniel gezwungen, nicht mehr zu beten. Aber er weigert sich. Und so könnte man weiterfahren mit diesen Parallelen. Ja, dann nehmen wir Kapitel 2. Das würde sich spiegeln mit Kapitel 7. Ja? In Kapitel 2 haben wir die 4 Weltreiche. Dargestellt in der menschlichen Statue aus 4 Teilen. Gold, Silber, Bronze und dann Eisen. Und in Kapitel 7, da haben wir dieselben 4 Weltreiche dargestellt als 4 wilde Bestien. Das sind 2 verschiedene Sichten auf die Weltgeschichte. Nicht wahr? Die menschliche Statue erinnert daran, dass der Mensch ja ursprünglich im Bild Gottes erschaffen worden ist, mit dem Ziel, dass er Gottes Gerechtigkeit, Weisheit und Liebe hier auf Erden repräsentieren sollte. Auch in der Art, wie man regiert. Auch in der Politik. Aber es ist nur eine Statue. Eine seelenlose Statue. Das wäre eigentlich die Aufgabe der Weltreiche gewesen. Aber man hat nicht viel davon gesehen. Und in Kapitel 7, da werden sie dargestellt nicht als menschliche Statuen, sondern als blutrünstige, schreckliche Bestien. Genau so war die Weltgeschichte. Eine ständige Spur von Blut zieht sich durch die ganze Weltgeschichte hindurch. Und am Schluss kommt aber in Kapitel 7 der Sohn des Menschen. So wird der Messias genannt. Vom Himmel her. Das ist der Kontrast. Die Weltreiche kommen von unten herauf. Und dann kommt der Sohn des Menschen von oben her, vom Himmel. Und richtet dann sein Friedensreich auf von 1000 Jahren, wie uns Offenbarung 20 sagt. Das ist der Kontrast. Er wird dann einmal ein wirklich menschliches Reich aufrichten, das eben Gottes Wesen hier auf Erden zeigt. Der Mensch Christus Jesus wird zeigen, was es bedeutet, eben richtig menschlich zu regieren. Und dann kann man auch noch daraus ableiten, diesen Spruch, geflügeltes Wort, das es gibt, Humanität, die menschliche Statue, ohne Divinität, ohne das Göttliche, ohne Gottes Hilfe, wird zur Bestialität. Die vier schrecklichen Tiere. Also nochmals, Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Und dann spiegelt sich natürlich Kapitel 3 mit Kapitel 8. In Kapitel 3 werden Daniels drei Freunde gezwungen zum Götzendienst. Und in Kapitel 8 haben wir damals gesehen, wie aus dem griechischen Reich eben ein Teilreich herauskommen sollte mit Antiochus Epiphanes, dem damaligen König des Nordens, der Israel zum Götzendienst zwingen sollte. Aber wie Gott dann Israel daraus befreien würde. Eben genauso, wie er damals die drei Freunde befreit hat aus dem Feuerofen, sollte das eben für die Treuen, das waren die Makkabäer, haben wir damals ausführlich angeschaut, die aus dem Feuer der Verfolgung unter Antiochus Epiphanes befreit wurden. Dann ist klar, Kapitel 4 spiegelt sich mit Kapitel 9. In Kapitel 4 ging es ja darum, um diese 7 Jahre, die verhängt waren über Nebukadnezar. Und dann sollte Nebukadnezar wieder zum Verstand kommen und er, dieser Heide, erkannte den wahren Gott und lobt ihn. Ja? Und in Kapitel 9 geht es um die 70 Jahre Babel, aber dann werden 70 mal 7 Jahre angehängt und dann schließlich soll, so zeigt das Daniel 9, das 1000-jährige Friedensreich kommen. Die Zeit, wenn dann eben auch die Heiden, die nichtjüdischen Völker hier auf Erden den wahren Gott anerkennen werden. Also schon verbannt, diese Parallelen, nicht wahr? Und dann Kapitel 5 spiegelt sich mit Kapitel 10 bis 12. Und wen hatten wir in Kapitel 5? Diesen schrecklichen Gotteslästerer, Belsatzar, der nicht nur Gott ignoriert, wie Nebukadnezar, sein Großvater, sondern der lästert gegen den wahren Gott. Und wir hatten doch letztes Mal, als wir Kapitel 11 studiert haben, den Antichristen gesehen, in Daniel 11, 36 bis 39. Dieser König in Israel, der sich über alles erheben wird, was Gott heißt. Und ich lese das nochmal vor, ein bisschen daraus. Dann wird deutlich, dass dieser Belsatzar eben ein Vorgeschmack war von dem Antichristen am Ende der Tage. Er wird beschrieben, dieser falsche Messias in Israel, in Daniel 11, 36, und der König wird nach seinem Gutdünken handeln. Und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott, so wie Belsatzar. Und wider den Gott der Götter wird er Erstaunliches, damit ist gemeint Abscheuliches, reden. Und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten und so weiter. Also auch da wieder eine ganz interessante Parallele. Und wir haben aber in diesem Kapitel Daniel als Gegenpol zu diesem schrecklichen Belsatzar. Und Daniel ist der Weise, der Gottes Gedanken versteht und sie auch deuten kann. Auch die Geschichte deuten kann und erklärt, jetzt ist das Ende gekommen für Babylon und du, Belsatzar, bist zu leicht erfunden worden. Dein Reich wird jetzt den Medern und Persern übergeben. Und genauso finden wir in Daniel 10 bis 12 die Weisen der Endzeit. Und auf die kommen wir jetzt in Kapitel 12. Das ist alles Vorspann. Sie werden genannt die Verständigen. die Heilige Schrift in der Endzeit verstehen und auch gerade das prophetische Wort. Und da sehen wir ganz klar diese Parallele zu Daniel, der eben auch diese unverständliche Schrift an der Wand deuten kann und so den Lauf der Geschichte im Plan Gottes klar machen kann. Also fantastisch, diese Parallelen. Und das habe ich übrigens gefunden bei David Gooding. David Gooding hat in eingeweihten Kreisen, gilt er als einer der größten Septuaginta-Spezialisten der Welt. Also für die älteste griechische Übersetzung der Bibel, die auch oft im Neuen Testament zitiert wird, war er einer der größten Spezialisten. War Professor in England, aber wirklich ein gottesfürchtiger Mann. Und der hat solche Strukturen auch in anderen Bibelbüchern herausgearbeitet und damit auch gezeigt, wie vollkommen daneben die Bibelkritik ist. Ich war zum Beispiel mit dem Buch der Richter, hat er das auch gezeigt. Auch so eine solche Spiegelstruktur. Und da konnte er zeigen, das ist völliger Unsinn, was ihr erzählt. Das Buch der Richter sei aus verschiedenen Quellen, Dokumenten zusammengesetzt worden irgendwie. Wenn ihr das aufteilt in Quellen, dann macht ihr die ganze Struktur, die in sich geschlossen ist, kaputt. Und eben auch solche Kritiker, die sagten, ja, gut, das Buch Daniel, das ist sowieso nicht echt, aber vielleicht gewisse Teile gehen auf eine ältere Zeit zurück. Und wenn man das Buch Daniel aufschneidet, dann geht die ganze Struktur kaputt. Und eben nicht nur diese Spiegelstruktur, ich habe dann das auch weiter ausgearbeitet und dann auch aufgezeigt, es gibt auch eine solche Spiegelstruktur in den Fünferblöcken. Also auch eine Spiegelung zwischen Kapitel 1 und 5, 2 und 4. Und dann in der Mitte das Kapitel 3. Im zweiten Fünferblock gibt es eine Spiegelung zwischen Kapitel 6 und dem Schluss, 10 bis 12. 7 spiegelt sich mit Kapitel 9. Und dann haben wir in der Mitte 8. Aber 3 und 8 spiegeln sich auch. Und so wird das verklammert, ja? Und dann habe ich auch gezeigt, es gibt auch eine lineare Struktur. Also die Abfolge dieser 10 Teile, die muss genau so sein. Nicht wahr? Im ersten Kapitel wird uns deutlich gemacht, Daniel bekommt von Gott eine ganz besondere Weisheit, weil er treu war. Und er hat auch Weisheit bekommen, Träume zu deuten. So steht es in Kapitel 1. Und dann kommt Kapitel 2. Ja, und da geht es genau um den Traum von Nebukadnezar. Und keiner der Intellektuellen von Babel kann den Traum deuten. Sagen, was es war und deuten. Nur Daniel. Ja, und dann geht es ja in diesem Traum um ein Standbild. Der Kopf ist aus Gold. Und das bedeutet das babylonische Reich von Nebukadnezar. Du bist das Haupt von Gold, sagt Daniel. Und jetzt kommt Kapitel 3. Da geht es auch um ein Standbild. Aber das ganze Standbild ist aus Gold. Und Nebukadnezar nimmt den Gedanken auf, du bist das Haupt von Gold. Und macht aus sich gerade das ganze Standbild aus Gold. Und lässt sich so göttlich verehren. Denn der König von Babylon, der wurde ja angesehen als gewissermaßen der Mittler zwischen den Göttern und den Menschen. Lässt sich also so göttlich verehren. Und er hat also nicht gehört auf Daniel, was er gesagt hat, du bist das Haupt aus Gold, nach dir wird ein anderes Reich aufstehen. Ja? Er wollte alles sein. Und dann kommt Kapitel 4 und dort geht es eben um den Hochmut von Nebukadnezar, der gedemütigt wird und er wird dumm wie eine Bestie. Ja, dieser Hochmut von Kapitel 3, wo, wenn der Mensch sich göttlich verehren lässt, das ist Hochmut. Und dieser Hochmut wird in Kapitel 4 gedemütigt. Und erst nach diesen 7 Jahren der Zucht Gottes kommt Nebukadnezar wieder zur Erkenntnis, zum Verstand, und er lobt den einen wahren Gott. Und nun hat also dieser Nebukadnezar den einen wahren Gott erkannt. Und jetzt kommt Kapitel 5. Sein Enkel Belsazar wird von Daniel erinnert. Du hast genau gewusst, was mit deinem Großvater war. Und trotzdem hast du dich nicht gedemütigt. Also es baut genau auf Kapitel 4, ja? Und nimmt so Bezug. Und dann Kapitel 5 endet ja damit, dass Daniel erklärt, Mene Tekel Upharsin und die Einzahl Peres. Peres. Das bedeutet eben auch Perser. Dein Reich wird den Medern und Persern übergeben. Und dieser Nacht kamen die Babylonier hinein und durch einen Schwertstreich wurde Belsazar beseitigt und die Meder und Perser haben den Beamtenapparat von Babylon einfach so übernommen. Kapitel 6. Jetzt sitzt Darius der Meder auf dem Thron über Babylon. Die Meder und Perser, um die geht es, und die bauen da ein Gesetz auf, durch das Daniel gezwungen wird, eben sich gegen dieses widergöttliche Verbot zu stellen. Und dadurch kam er unter die wilden Tiere in der Grube. Die Löwen. Ja, und genau da setzt jetzt Kapitel 7 an. Da geht es um diese wilden Bestien in der Weltgeschichte. Und da wird klargemacht, die Geschichte von der Löwengrube, das stellt eben dar, diese wilden Weltherrscher, unter denen die Gottesfürchtigen durch alle Zeiten hindurch eben ein Zeugnis sein sollten wie Daniel. Und wie Gott eben auch da die Gottesfürchtigen hindurchträgt durch diese Welt der Bestien. Und dann kommt Kapitel 8 mit dem Witter und dem Ziegenbock. Ja, da wird aufgenommen aus Kapitel 7 das zweite und das dritte Weltreich. Ich glaube, die vier sind Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Und in Daniel 8 wird das zweite Reich, das Medo-Persische Reich und das dritte Reich, das Griechische Reich, wird nochmals aufgenommen und im Fokus, im Detail aufgezeigt, prophetisch. Und dann führt uns das eben zu Kapitel 9. Und da sehen wir Daniel, der sich als Gottesfürchtiger über die Sünde seines Volkes beugt. Und das schließt eben an Kapitel 8 an, wo wir ja damals gesehen haben, dass all diese Not mit Antiochus Epiphanes über Israel kam, weil sie als Gottes irdisches Volk gesündigt und versagt hatten. Und in Kapitel 9 sehen wir, Daniel macht sich eins mit dem Volk Israel und demütigt sich darüber, wie Israel versagt hat. Und dann bekommt er die Prophetie mit den 70 Jahrwochen. Die ihm zeigen, und Gott hat mit diesem Volk Israel eine wunderbare Zukunft bis in die Endzeit. Israel ist nicht irgendwie nicht mehr da, sondern Gott hat ein Ziel bis zum Schluss. Und da hängt Kapitel 10 bis 12 an. Da wird uns ausführlich gezeigt, wie Gott Israel bis in die Endzeit leitet und selbst am Ende durch die schwerste Zeit der Drangsal wird Israel schließlich befreit und ins tausendjährige Friedensreich geführt. Und da können wir jetzt gleich ansetzen mit Kapitel 12, Vers 1. Also ich glaube, es ist dadurch klar geworden, wenn irgendein Bibelkritiker einen Teil aus Daniel herausschneiden will, dann macht er die ganze Struktur kaputt. Es geht nicht. Ja? So ähnlich, wie wir es heute Morgen gesehen haben mit dem Johannesevangelium. Da habe ich ja nur ein Beispiel gegeben mit Johannes 7 und 8, wie das strukturell verknüpft ist. Und wenn man da etwas rausreißt, macht man die Struktur des Evangeliums kaputt. Aber auch dort findet man eben solche Spiegelstrukturen im Johannesevangelium. Das habe ich anderswo auch schon aufgezeigt. Ja, jetzt Daniel 12, Vers 1. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Also, das Kapitel fängt hier an, in jener Zeit. Das bezieht sich zurück auf das, was eben vorher beschrieben worden war. Wir haben letztes Mal gesehen, in Daniel 11, da ist ja alles, was wir in den Versen 1 bis 35 finden, alles schon längst erfüllt. Über 150 erfüllte Prophezeiungen, und zwar von der Zeit von Daniel an, durch all die Jahrhunderte hindurch, bis ins zweite Jahrhundert vor Christus, bis in die Zeit der Makkabäer. Und dann macht die Prophetie einen Sprung in die Endzeit. Ich zeige das nochmals in Vers 35. Und von den Verständigen werden einige fallen. Wir haben damals gesehen, hier wird alles im Detail prophezeit über die Makkabäer. Die waren ursprünglich eine Erweckungsbewegung in Israel im zweiten Jahrhundert vor Christus, die wirklich für die Treue dem Wort Gottes gegenüber einstanden. Die werden hier genannt die Verständigen. Und viele in der Makkabäerbewegung, die mussten damals sterben. Nochmals. Und von den Verständigen werden einige fallen, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen, bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. So. Also da wird ein Sprung gemacht in die Endzeit. Ja, es verzieht sich noch bis in die Zeit des Endes, bis zur bestimmten Zeit. Und das Interessante ist nun, alles, was ab Vers 36 folgt, wurde nie in der Vergangenheit erfüllt. Gar nichts. Wir haben aber gesehen letztes Mal, in den Versen 36 bis 39, dieser König, der sich über alles, was Gott heißt, erheben wird, gegen Gott gehen wird, wie der Lästerer Belsazar. Das ist der Antichrist, der in Israel als Messias auftreten wird, als König Messias. Und dann haben wir letztes Mal gelesen in Vers 40, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Sehen wir? Zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm, also mit diesem König von Vers 36 bis 39, zusammenstoßen. Das ist aber noch nie erfüllt worden bis heute. Und hier wird ganz klar gesagt, dieser König von Vers 36, der kommt erst in der Endzeit. Aber die Makkabäerzeit, das war noch nicht die Endzeit. Nicht wahr? Das war nicht die Endzeit. Und in der Prophetie ist die Endzeit immer die Zeit, wenn das jüdische Volk aus allen Völkern der Welt heimkehrt ins Land der Väter. Um den Staat wieder neu zu gründen, im Unglauben. Und dann wird die große Erweckung kommen. Und dann kommt der Messias als König der Welt, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Aber das war klar, das war noch nicht die Zeit des Endes. Die Zeit des Endes verzieht sich. Und die Zeit des Endes war nicht im ersten Jahrhundert, wie manche sagen, oder im zweiten Jahrhundert. Sonst wäre das schon längst erfüllt worden. Aber da könnte jemand sagen, aber es heißt doch in Hebräer 1, dass Jesus Christus in der Endzeit gekommen ist. Oh, müssen wir mal aufschlagen. Hebräer 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat und so weiter. Ja, hier wird doch gesagt, Jesus Christus ist am Ende der Tage gekommen. Das ist doch der Ausdruck schon im Alten Testament für die Endzeit. Ja, am Ende der Tage, zur Zeit des Endes oder einfach das Ende. Es gibt so viele verschiedene Ausdrücke. Oder am Ende der Jahre, Ezekiel 38, da steht es ja, am Ende der Tage zu uns geredet im Sohne. Also mit Jesus Christus hat die Endzeit begonnen. Jetzt muss man aufpassen, dass man sich da nicht tricksen lässt. Man muss einfach genau lesen, was steht da. Hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn? Es steht hier nicht am Ende der Tage. Das wäre in der Tat die Endzeit. Aber es heißt am Ende dieser Tage. Welche Tage? Die Tage, in denen Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten. Das sind die Tage des Alten Testaments. Und am Ende des Alten Testaments kommt Jesus Christus, geboren unter Gesetz, sagt Galater 4. Immer noch unter dem Gesetz des Alten Testamentes, da kommt der Messias, wird geboren. Am Ende dieser Tage des Alten Testaments. Das war die Endzeit des Alten Testaments. Und das darf man nicht verwechseln mit dem Ausdruck, dass am Ende der Tage oder das Ende der Zeit und so weiter. Könnte jemand sagen. Aber in 1. Johannes 2, Vers 18, dort sieht man, dass die Gläubigen von Anfang an, schon seit 2000 Jahren, in der Endzeit lebten. Schauen wir uns das an. Johannes sagt dort, er spricht die Jungbekehrten an als Kindlein. Kindlein, es ist letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber auf dass sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Ja, da steht's. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Also die Endzeit hat damals begonnen. Johannes sagt, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Also das wussten die auch damals, die Gläubigen, der Antichrist kommt, das ist eben dieser Mann aus Daniel 11, 36 bis 39. Und noch andere Stellen natürlich. Der Antichrist kommt. Und jetzt sagt Johannes, aber wisst ihr was? Schon in der heutigen Zeit gibt es ganz viele Antichristen. Er sagt nicht, der Antichrist ist schon gekommen, ja? Sie wissen, dass der Antichrist kommt, aber jetzt sind schon viele Antichristen gekommen. Und das waren solche, die in den Gemeinden waren. Und plötzlich haben die begonnen, die Gottessohnschaft von Jesus Christus zu leugnen. Und seine Gottheit. Darum steht dann in Vers 22, wer ist der Lügner? Wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist. Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also wer zum Beispiel sagt, der Vater ist nicht von Ewigkeit her der Vater des Herrn Jesus. Und der Jesus ist nicht der ewige Sohn. Da haben wir diese Lehre, diese falsche Lehre. Oder wer die Gottheit Christi leugnet. Dieser ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Und solche Irrlehrer gab es bereits in der Zeit von Johannes. Und darum sagt Johannes, es ist letzte Stunde. Aber jetzt, die Pointe ist diese, im Grundtext steht nicht der Artikel, die letzte Stunde. Wer vielleicht gut geachtet hat, hat gemerkt, ich habe gelesen, Kindlein, es ist letzte Stunde. Nicht? Es ist die letzte Stunde. Und ist so, der Gebrauch des bestimmten Artikels im Griechischen ist ganz anders als im Deutschen. Und nochmals ganz anders als im Hebräischen. Man muss also für jede Sprache ganz genau lernen, wie wird der Artikel verwendet. Und zum Beispiel vor kurzem hat mir eine E-Mail geschrieben. Ach, wenn Sie da die Prophetie von Daniel 9 auf Jesus Christus beziehen wollen, das geht gar nicht. Dort steht ja ein Messias, ein Fürst. Und nicht, wie Sie sagen, der Messias, der Fürst. Und dann musste ich ein bisschen direkt werden. Und ihm klar machen, Sie können nicht Hebräisch. Der Gebrauch des Artikels im Hebräischen ist ganz anders als im Deutschen. Und wieder anders als im Griechischen. Und wenn nicht steht Hamashiach, heißt das noch lange nicht im Althebräischen, dass das nicht als fester Titel der Messias verstanden wird. Also Mashiach, Nagid, da stehe ich dazu, das korrekt übersetzt, der Messias, der Fürst. Und nun, im Griechischen ist das auch noch was anderes. Und oft ist der fehlende Artikel im Griechischen eben die Betonung auf den Inhalt des Nomens. Ja, zum Beispiel, wenn man sagt, zum Beispiel in Johannes 1, Vers 2, und das Wort war Gott. Dort steht überraschenderweise nicht der Artikel. Auf Griechisch würden die meisten erwarten, dann heißt es, und das Wort war der Gott, Hotheos. Aber es heißt nur Theos, ohne Artikel. Und dann kommen die Zeugen Jehovas und sagen, ja, seht ihr, fehlender Artikel, das bedeutet ein Gott. Er ist ein Gott. Damit beweisen sie, dass sie es nicht verstanden haben. Oder nicht verstehen wollen. Es ist nämlich so, dann wird der Inhalt des Nomens betont. Also man muss dort lesen, und das Wort war Gott. Gott, das wird betont. Darum ohne Artikel. Und es wird sogar noch vorgestellt, Theos en hologos. Das kann man auf Deutsch nicht so sagen. So müssen wir dann sehr korrekt lesen. Gott war das Wort. Ja? Es wird also doppelt betont, Jesus Christus ist Gott. In seinem ganzen Wesen Gott. Und hier haben wir jetzt, Kindlein, es ist letzte Stunde. Das heißt, unsere Zeit hat den Charakter der letzten Stunde, wenn der Antichrist kommen wird. Aber er sagt nicht, wie, es ist die letzte Stunde, sondern die Zeit hat den Charakter des Antichristlichen. Und da sind viele Antichristen ausgegangen. Und darum wissen wir, dass es letzte Stunde ist, nicht die letzte Stunde. Also dann kann man sich in der Bibel das so in Klammer setzen, dann wird man sich wieder daran erinnern. Aber wirklich in der Endzeit, dann kommt der Antichrist, und das ist eben in Daniel 11, Vers 40 so. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens, haben wir gesehen, das ist der Name für Ägypten, mit ihm, dem Antichristen von Israel, zusammenstoßen. Und der König des Nordens, haben wir gesehen, das ist eben Großsyrien. Und zwar das Gebiet von Libanon, Syrien bis nach Pakistan. Wird dann gegen ihn anstürmen, mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und die Verse gehen weiter bis 45, haben wir letztes Mal ausführlich angeschaut, will ich nicht mehr wiederholen. Von Norden her wird dieser islamische Staat Israel vollkommen überrennen. Es wird eine Katastrophe sondergleichen sein für Israel. Und jetzt kommt eben Vers 1. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht bis zu jener Zeit. Dieser Angriff von Norden wird die letzten 3,5 Jahre eröffnen, wenn die große Drangsal kommt. Und die wird beginnen damit, dass der Antichrist auf dem Tempelplatz in Jerusalem ein Götzenbild aufstellt. Der Herr Jesus spricht davon in der Endzeitrede in Matthäus 24. In Matthäus 24, Vers 15, da spricht er davon. Aber zuerst Vers 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort, wer es liest, der beachte es. Dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen, wer auf dem Dach ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Man beachte, es heißt nicht keine Seele, kein Fleisch gerettet werden. Das heißt, kein Mensch würde überleben. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Jetzt sehen wir in Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem Daniel, der Prophet, geredet hat, stehen, seht an heiligem Ort. Und wir haben ja schon bei der Betrachtung von Daniel 9 am Schluss gesehen, dieser Gräuel wird erwähnt von Daniel. Und das wird ein Götzenbild sein, dass der Antichrist auf dem Tempelplatz an heiligem Ort aufstellen wird. Und dadurch wird der kommende dritte Tempel, der ja vorbereitet wird heute, wird verunreinigt werden. Und dann können die Juden in Jerusalem nicht mehr opfern. Aber das wird das Zeichen sein für die gläubigen Juden in dieser Zeit, übrigens nach der Entrückung der Gemeinde, das sind die 144.000, die sich zuerst bekehren werden, also Offenbarung 7, die werden wissen, jetzt müssen wir fliehen. Und zwar ins Ausland. Nach Jesaja 16 werden sie nach Moab fliehen. Das ist in Jordanien, auf der anderen Seite des Toten Meeres. Und dort wird Gott sie versorgen durch die Drangsal hindurch. Ja, und das ist erst in der Zukunft. Und sehen wir, in Vers 14 sagt der Herr Jesus, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Der Herr Jesus sagt nicht allen Menschen zu einem Zeugnis. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, Jesus Christus kann noch nicht kommen, noch lange nicht. Wir haben ja nicht alle Menschen auf der Erde erreicht mit dem Evangelium. Aber dann muss man zurückfragen, wo steht das, dass alle Menschen erreicht werden sollen? Ja, da, Matthäus 24. Alle Nationen zu einem Zeugnis. Und da müssen Sie sagen, ja, da steht nicht allen Menschen, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und das Wort Nation ist hier Ethnos, Mehrzahl Ethnoi. Und das ist, so erklärt es auch Low Nida in ihrem griechischen Lexikon, Ethnos ist die größte soziale Einheit. Also nicht wahr? Die kleinste soziale Einheit ist die Ehe. Ein Mann und eine Frau. Und dann kommt die Familie, dann kommt die Verwandtschaft, nicht wahr? Aber viele Verwandtschaften zusammen, die können dann einen Stamm bilden. Das kennt man bei uns nicht mehr. Aber vor 2000 Jahren waren die Helvetier noch als Stämme organisiert. Aber heute gibt es viele andere Orte auf der Welt, wo man noch als Stamm eben organisiert ist. Gerade zum Beispiel in Thailand die Bergstämme, die Lahu, die Lisu, die Wa und die Lava und so weiter, wie sie heißen, die sind noch ganz klar als Stämme erkennbar. Und viele solche Stämme zusammen, die bilden schließlich ein Volk. Das nennt man auf Griechisch Laos. Und mehrere Völker zusammen können eine Nation bilden. Und das ist Ethnos. Also Russland mit all den vielen Volksgruppen und Stämmen, die es im ganzen russischen, in den russischen Grenzen gibt, die sind zusammen eine Nation. Indien auch. Für uns hier. Inder sind Inder. Nein! Da würden die sagen von Kalkutta, wir sind ganz andere Menschen als die da im Süden, da wo das Gewürz herkommt, ja? wir sind ganz andere Leute. Ja? Und es ist so, das sind ganz verschiedene Völker und auch ganz verschiedene Stämme gibt es da. Aber Indien zusammen bildet eine Nation. Und der Herr Jesus sagt, das Evangelium wird, bevor er kommt als König der Welt, nicht bevor er kommt zur Entrückung. Die Entrückung hätte im Prinzip auch früher sein können. Ja? Das war nicht festgelegt, was muss noch vorher. Aber die Entrückung wird offensichtlich immer mehr hingeschoben, merken wir, bis der Herr Jesus kommt als König der Welt. Ja? Aber der Herr sagt, das Evangelium wird allen Nationen verkündigt werden und dann kommt das Ende. Und das Ende meint wirklich diese letzten 3,5 Jahre. Das ist, kann man sagen, das ist wirklich der Abschluss der Endzeit. Die Endzeit ist eigentlich die Zeit, in der die Juden heimkehren aus aller Welt. Und das hat ja begonnen schon 1882, mit diesen Einwanderungswellen. Wir sind schon längst in der Endzeit.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniel, Kapitel 12.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.